In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt, der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste das Ganze hier. Und heute habe ich Oberstaatsanwalt Thomas Linke hier zu Gast, den Leiter der Abteilung für organisierte Computerkriminalität, also den Cybercrime-Experten unserer Behörde. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo Sebastian, schön, dass ich hier sein kann.
Wir haben erstmal die Bitte, stelle ich mal kurz vor, schon immer Computerkriminalität gemacht oder?
Fast immer. Also ich bin jetzt 60 Jahre alt, seit 1991 bei der STA tätig, habe angefangen wie alle Kolleginnen und Kollegen in einem allgemeinen Dezernat, bin aber bereits nach 6 Monaten mit Computerstrafsachen in Verbindung gebracht worden und seitdem überwiegend in diesem Bereich tätig. Zunächst bis Ende 1998 halt im Ermittlungsbereich für Computerstrafsachen, im Verlauf dieser Zeit aber auch verwendet worden für EDV-Organisationssachen, wie zum Beispiel Einführung eines Textverarbeitungsprogramms, Mitgestaltung des Netzwerks und dergleichen. Dann hat es mich Ende 98, 1999 für ein Jahr lang auch wieder in eine allgemeine Abteilung verschlagen und hernach dann in eine Abteilung mit gemischter Zuständigkeit, zu der allerdings auch die Cybercrime-Sachen dazugehörten, aber auch ärztlicher Abrechnungsbetrug, Artenschutz und Umweltstrafrecht. Hernach bin ich ausgeborgt worden ans Justizprüfungsamt für 5 Jahre, war dort als hauptamtlicher Prüfer für Strafrecht tätig und habe eine IT entwickelt zur Bearbeitung von Widerspruchsbescheiden. Und dann war ich 8 Jahre Abteilungsleiter einer Jugendabteilung und als wir 2015 unsere Cyberabteilung gegründet haben, hatte ich die Freude und Ehre, diese zu übernehmen und seitdem bin ich dort tätig.
Aber tatsächlich 2015 ist so gesehen relativ spät. Also die eine Abteilung, die du da erwähnt hattest, diesen, nennst irgendwie mal den strafrechtlichen, nebenstrafrechtlichen Gemischtwarenladen mit Computerkriminalität und Arzneimittelgesetzverstöße und so weiter, da war ich ja auch für 2 Jahre dann, auch wenn wir uns da in der Abteilung nicht überschnitten haben. Das fand ich damals schon ein bisschen seltsam, dass sozusagen 2007 war ich da, das Thema Computerkriminalität in der Behörde doch als etwas wahrgenommen wurde, offensichtlich, dass so einen kleinen Teil, den man quasi nebenher mitmachen kann, neben Umweltdelikten und so weiter ausmachte. War das damals nicht schon ein bisschen naiv?
Ich weiß jetzt nicht, ob es mir zusteht, diese Führungsentscheidung zu kommentieren, aber wenn man sich die Entwicklung von IT, die Durchdringung der Gesellschaft mit Internet anschaut, denke ich, dürfte es schwer sein, das als gute Entscheidung hinzustellen. Alle anderen Bundesländer waren da auch wesentlich weiter. Als wir die kleinere Cyberabteilung, die wir ja schon mal hatten, zugemacht haben, haben die anderen also um die Jahrtausendwende erst aufgemacht und haben dadurch natürlich einen gewissen Vorsprung erlangt. Aber 2015 wurde dieser Fehler dann halt korrigiert und nach dem Prinzip besser spät als nie sind wir froh, dass wir jetzt da versuchen können, unseren Beitrag zu leisten.
Sind wir da inzwischen auch mit den anderen auf Augenhöhe tatsächlich? Also auch wenn ich an solche Sachen wie die ZIT denke in Frankfurt, die ja irgendwie als Zentralstelle Internetkriminalität mit dem BKA zusammenarbeiten und dann noch ja eine sehr viel größere Reichweite zu haben scheinen, zumindest medial.
Also dieser Vergleich ist etwas unfair, weil wir auf der einen Seite ein großes Flächenland haben und auf der anderen Seite halt einen kleinen Stadtstaat sozusagen mit einem Bruchteil an Einwohnern. Das führt allein vom Personalschlüssel schon dazu, dass wir diese Strukturen hier nicht haben, weswegen wir da auch ehrlich gesagt nicht ganz so mithalten können. Aber wir haben uns ein ganz gutes Ansehen im Bundesgebiet erkämpft seit 2015 und leisten auch unsere Beiträge im Rahmen der hier gegebenen Möglichkeiten.
Wunderbar, um erstmal einen Eindruck zu verschaffen, was sich jetzt hinter Cybercrime verbirgt. Ist ja nicht quasi jeder eBay-Betrug und jedes Hassposting, das irgendwie über Internet begangen wird, sondern wenn wir von Cybercrime OK reden, dann reden wir schon von ja, wirklich umfangreichen, komplexen Fällen, die auch Computer-Know-how erfordern, um das überhaupt durchdringen zu können. Und du hattest einen Fall mitgebracht in der Underground Economy, wo Crime Network eine Rolle spielt.
Ja, also wenn man über Cybercrime redet, dann muss man erstmal ein paar Begriffe sortieren. Wir sprechen bundesweit von Cybercrime im engeren Sinn. Das sind Straftaten, wo Computer- und Datenbestände direkt durch die Täter angegriffen sind und praktisch Ziel der kriminellen Handlung. Und dann sprechen wir von Computerkriminalität im weiteren Sinn. Das sind alle Straftaten, bei denen IT irgendwie eine Rolle spielt, zum Beispiel als Tatmittel. Darunter wäre dann auch subsumierbar der ganz normale Betrug über eBay, weil der ja über Internet und über IT funktioniert. Weil wir, wenn wir für alle Cybercrime-Straftaten zuständig wären in unserer Abteilung, natürlich praktisch alle anhängigen Betrugsverfahren bearbeiten müssten im Jahre des Herrn 2024, haben wir diese Einschränkungen mit den organisierten Straftaten und den Pilotverfahren. Wir bearbeiten also bei uns nur die Cybercrime-Straftaten im weiteren Sinne, wenn sie irgendwie neu sind, ja, also ein neues Phänomen betreffen in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht und wenn es zu dessen Verständnis eben einiger IT-Kenntnisse bedarf. Oder wir bearbeiten die Angriffe gegen Computer und Daten unter der einschränkenden Voraussetzung, dass sie durch organisierte Täter begangen worden sind. Damit wollen wir abfangen, dieses ganze Löschen von Handys. Wir wollen auch nicht die Beleidigungen mit bearbeiten, die ja, wenn sie über Facebook passieren, auch Cybercrime im weiteren Sinne wären. Also wir haben deswegen diese einschränkenden Voraussetzungen des Organisierten und des Pilotcharakters, bevor wir die Verfahren bei uns behalten.
Okay, worum geht es in dem Fall?
Ja, also ich möchte jetzt hier keinen aktuell anhängigen oder abgeschlossenen konkreten Fall vorstellen, aber zwei Phänomene. Du hast ja angesprochen die Underground Economy Fälle. Dazu muss man erstmal wieder ein paar Begriffe erläutern und sortieren. Also Underground Economy, darunter verstehen wir eine kriminelle Infrastruktur, die sich im offenen Internet, was wir Clear Web nennen, abspielt oder aber im berühmt-berüchtigten Tor-Netzwerk. Das Phänomen zeichnet sich dadurch aus, dass ein Betreiber eines Kommunikationsbretts sozusagen, eines Boards existiert und der schafft eine technische Struktur, die sich für den Benutzer so anfühlt wie Amazon, eBay oder ähnliches. Auf diesen Plattformen tummeln sich dann Anbieter von unterschiedlichsten Dienstleistungen und Waren. Das sind klassischerweise Drogen. Berühmt-berüchtigt ist auch der Waffenhandel im Darknet. Bei uns nimmt einen breiten Raum ein das Handeln mit Software, mit denen man andere Rechner angreifen kann. Gehandelt werden auch Kreditkartendaten etc. Also im Prinzip gibt es nichts, was es nicht gibt. Es findet halt über diese Bretter schön sortiert nach Thematiken Kommunikation zwischen den tatgeneigten Personen statt. Diese Plattformen nehmen die Ermittlungsbehörden in Deutschland in den Blick. Das passiert, indem entweder zum Beispiel einer aussteigt aus der Szene oder aber eben halt durch technische Ermittlungen wird Standort und Betreiber des Boards festgestellt. Dann verschafft man sich auf den gegebenen strafprozessualen Wegen eben halt Zugriff auf die Systeme und Datenbestände. Die werden der Auswertung zugeführt, Nutzer werden ermittelt und dann gehen wir gegen diese Personen je nach Deliktsbereich gezielt vor mit den dann meist üblichen traditionellen Maßnahmen wie Durchsuchung etc. und führen halt die Verfahren. Das führt dazu, dass unterschiedlichste Deliktsbereiche zu bearbeiten sind. Also in einem Akt ist es Drogen, Kriminalität, in der nächsten ist es halt eine Betrugskriminalität oder es ist eine Datenhehlerei und gerne ist es auch gleich mehreres, weil die Kundschaft dieser Boards und dieser Betreiber eine starke Neigung haben, jegliche Art von Straftaten zu begehen, die sie eben halt logistisch auf die Reihe bekommen. Und so sind diese Verfahren für uns immer ein Überraschungsei, weil wir nie wissen, was wir finden. Die Ermittlungsdauern sind leider sehr lange, weil die auszuwertenden Datenbestände sehr umfangreich sind und die Erläuterung der Zusammenhänge auch viele Stunden Arbeit in Anspruch nimmt. Die anschließenden Hauptverhandlungen sind entsprechend langwierig und unhandlich für die Gerichte. Und dann kommt es halt zu Urteilen, die unterschiedlich hoch ausfallen, je nach Delikt, Vorstrafenregister und allen möglichen Kriterien, die wir sonst so in Anschlag zu bringen haben, Geständigkeit etc.
Wer sind denn jetzt aber genau die Beschuldigten, also diejenigen, die mit Waffenhandel, mit Drogenhandel im Darknet, ist klar. Aber wenn wir jetzt bei diesem ganzen anderen Marktplatz-Sachen sind, also hier mal die Kreditkartendaten, hier mal die Schadsoftware, sind das einfach nur sozusagen einzelne Anbieter oder die sagen, ich habe hier ein Tool, das verkaufe ich und machen die sich damit strafbar oder bieten die quasi die Dienstleistung an und es gibt jemanden, der dann quasi die verschiedenen Dienstleistungen vernetzt. Also kaufe ich mir sozusagen im Darknet meine Tools zusammen und agiere dann selber kriminell oder habe ich einfach mehrere Leute, die sich da dann zusammenfinden oder die ich zusammen verknüpfe, um dann gemeinsam fast bandenmäßig irgendwie zu agieren?
Also das führt in den Begriff Crime as a Service, der sich wie ein roter Faden durch die Cyberkriminalität inzwischen zieht. Wir sind hier konfrontiert mit hochspezialisierten Tätern, die teilweise über gutes Know-how verfügen, teilweise aber auch überhaupt kein Know-how, die sich dann aber durch den Zukauf von Software oder Dienstleistung oder Daten praktisch bausteinmäßig ihre Straftaten zusammensetzen können und dann unter Verwendung dieser Daten und Programme von morgens bis abends Straftaten überregional begehen. Wie gesagt, wir nennen dieses Phänomen Crime as a Service, wobei der Service eben darin besteht, dass zum Beispiel einer, der technisch versiert ist, Software schreiben kann, mit der er in Computersysteme unbemerkt eindringen kann, oder er programmiert eine Software, die unbemerkt Daten verschlüsselt, für deren Freigabe dann Erpressungsgelder verlangt werden. Dann gibt es eben halt welche, die verkaufen Kontoverbindungen, die auf falsche Personalien zugelassen sind. Das brauchen im Prinzip alle Täter, die finanzielle Interessen haben an einer Straftat, weil man natürlich nicht die Tatbeute auf sein eigenes Konto überweist, sonst kriegt man ja sofort Besuch von der Polizei. So, und diese Vermittlung dieser unterschiedlichen Bausteine und Dienstleistungen, die findet dann eben halt in diesen Underground Economy Boards statt, mit einem Bewertungssystem, mit einem Treuhandservice für die Zahlungen, weil die Täter sind ja alle renitent, kriminell, ja, sich auch gerne untereinander betrügen. Also wird dann praktisch erstmal beim Administrator Geld hinterlegt, was erst ausbezahlt wird, wenn die kriminelle Sache, die da gekauft wurde, oder die kriminellen Daten sich auch als funktional erwiesen haben. Deswegen ist es so, dass sich also auf diesen Boards alles tummelt, vom hochspezialisierten Täter und Programmierer im Ausland bis hin zum Script-Kiddie 15 Jahre mit Pickeln im Gesicht und einer dicken Brille, so wie man sich halt den üblichen Cyber-Nerd so vorstellt.
Das heißt, wir haben quasi eine komplett virtuelle Parallelstruktur mit allem, was es so auch ganz normal im offenen Internet gibt, wie ich mir die Sachen zusammenkaufe mit Treuhändern, Funktionen und diesen ganzen Geschichten und alles an Waren, nur eben kriminell konnotiert.
Ja, also am besten, der beste Vergleich ist eben der legale Internetwarenverkehr. Also man schaue sich an, eine beliebige Plattform eines Auktionshauses oder Versandhändlers, stelle sich vor, dass dort in kriminelle Sachen gehandelt werden, und dann weiß man, wie diese Boards funktionieren. Also es ist letztlich kriminelle, also wir reden hier in den meisten Fällen über Cybercrime im weiteren Sinne, abgesehen jetzt von Dingen wie Datenhehlerei etc. oder Hacking, Ransomware und solche Sachen. Aber es letztlich ist der Schaden, der entsteht, meistens einer in der realen Welt. Also irgendjemand hat am Ende ein Loch im Portemonnaie, um es so zu sagen, oder kommt eben an Drogen oder was eben halt die jeweilige Deliktsgruppe gerade ist.
Was dann auch ja sozusagen einer der Ermittlungsansätze ist, wenn ich irgendwie über Starknet Drogen verticke und so weiter, irgendwann bringt mir das ganze Virtuelle nichts mehr, irgendwann muss ich den Stoff auch mal in die Hand bekommen, und das wäre dann einer der Ansatzpunkte, wo man dann als Ermittlungsbehörde zuschlagen könnte.
Ja, also wir beginnen unsere Ermittlungen natürlich im virtuellen Bereich, weil wir haben am Anfang ja nur Datenspuren. So, die werden abgeglichen auf unterschiedliche Methoden, die ich im Detail aus guten Gründen hier und heute nicht erläutern werde. Aber jedenfalls ist es möglich, in einer Vielzahl von Fällen Nutzer oder Anbieter zu ermitteln. Jedenfalls deren vermutliche Identität und Aufenthaltsort. Dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo die Ermittlungen aus dem digitalen Bereich in die analoge Welt münden. Und da liegen auch meistens unsere hauptsächlich erfolgsträchtigen Ermittlungsansätze, weil man in der digitalen Welt eben halt sehr, sehr gut seine Spuren vertuschen kann oder aber seine Daten verschlüsseln kann, was unsere Beweismittel sind. Aber in dem Moment, wo wir eben halt wissen, mit welchem echten Menschen wir es zu tun haben, wenn wir ihm im Wege der Durchsuchung Besuch abstatten können, da sammeln wir die meisten Erfolgsfaktoren.
Wie kommt so ein Verfahren überhaupt in Gang? Also wer hat denn da Interesse daran, Anzeige zu erstatten?
Also Anzeige zu erstatten hat meistens niemand ein Interesse. Die Verfahren kommen häufig von Amts wegen in Gang, weil die Existenz der Boards wahrgenommen wird durch Ermittlungspersonen. Und dann werden diese Boards gesichtet, die sind ja zugänglich. Und was da Kriminelles passiert, steht ja ohne Scham und ohne Vertuschung gut zu lesen für jedermann da. Das ist ja der Geschäftszweck dieser Plattform. So, und wenn da eben steht, hier wird mit Drogen gehandelt, hier wird mit Hacking-Tools gehandelt, hier könnt ihr Kreditkartendaten kaufen, dann besteht ein sogenannter Anfangsverdacht, was die Berechtigung und Verpflichtung für die Staatsanwaltschaften begründet, hier einzuschreiten. Ja, und dann rollt die Ermittlungsmaschine und man versucht zunächst die digitalen Spuren alle nachzuverfolgen und am Ende Herr des Datenbestandes werden. Das passiert teilweise analog oder teilweise eben, indem die auch verkauft werden, weil, wie gesagt, die Szene sich auch gern gegenseitig schädigt. Davon profitieren wir natürlich sehr stark.
Okay, also quasi die Konkurrenz innerhalb der Underground-Economy, wo dann irgendwie jemand angeschwärzt wird oder eben dann tatsächlich, das meintest du mit analog, es wird eben irgendwo ein Server beschlagnahmt und die darauf befindlichen Daten werden dann ausgewertet und dann erschließt sich das so ein bisschen.
Genau, im Prinzip verkürzt kann man das so sagen.
Wenn ich schon dabei bin, verkürzte Gegenfragen zu stellen, ganz naiv, damit wir es einmal geklärt haben, warum macht ihr denn dieses ganze Darknet nicht einfach dicht?
Weil der Arm der deutschen Behörden einfach nicht so weit reicht. Wir haben es natürlich hier mit einem überregionalen, sprich weltweiten Phänomen zu tun und kann in Deutschland nicht auf einen Knopf drücken und das Darknet oder das Internet insgesamt dicht machen. Das
ist, ja gut, aber autokratische Staaten kriegen ja auch Webseiten gesperrt.
Gut, wir sind aber kein autokratischer Staat. Das heißt, wir müssen eben als strenge Voraussetzungen einhalten. Und in Deutschland Deutschland ist da besonders sensibel. Wir haben besonders hohe Eingriffsvoraussetzungen, um eben halt hier Seiten sperren zu können, Daten erheben zu können. Vorratsdatenspeicherung gibt es nicht nach wie vor im Moment, sodass wir da beschränkt sind. Aber theoretisch ist es möglich, unter engen Voraussetzungen auch bestimmte Internetbretter vom Netz zu nehmen. Im Zuge von fortgeschrittenen Ermittlungen ist das in Deutschland auch bereits mehrfach Ermittlungsbehörden gelungen. Hier sind wieder zu nennen die ZIT und eben halt die bayerischen Kollegen, die schon mehrfach Boards vom Netz genommen haben. Bedauerlicherweise sind die Täter aber oft fähig und willens, unter anderer Adresse an anderen Orten die Boards bald wieder hochzufahren. Aber in Einzelfällen passiert das in der Tat. Aber die Voraussetzungen sind sehr streng und die Frage lautete ja, können wir alles abschalten? Und wir können nicht alles abschalten, aber wir können einzelne Seiten theoretisch übernehmen.
Wie läuft das denn ab, so eine Übernahme von einer Seite?
Es gibt einen Beschluss, einen gerichtlichen, und dann funktioniert das in der Regel so, dass die IP-Adressen, also dass in den DNS-Servern, Domain-Name-Servern, die IP-Adressen auf andere Seiten und nicht mehr auf die Täterseiten geroutet werden.
Um das mal sozusagen zwischendrin zu fragen, mit den ganzen Begrifflichkeiten, die hier so flüssig über die Lippen gehen, die Kenntnis kommt woher in dem Bereich? Also gab es da spezielle Schulungen durch den Dienstherrn? War das schon Teil deines Studiums oder?
Also bei mir ist es so, ich bin ein Autodidakt und habe meinen ersten Computer 1983 angeschafft. Das war eine Zeit, in der man noch gewisse Programmierkenntnisse sich erarbeiten musste, wenn man überhaupt seine Maus zum Laufen bringen wollte. Das ist heute natürlich anders, aber seit dieser Zeit bin ich halt mit der IT-Entwicklung selbst so gewachsen, habe aber keine IT-Ausbildung und habe auch nur rudimentiert Programmierkenntnisse. Habe keine zweite Ausbildung und keine Diplome in diesem Bereich. Im Prinzip ein erfahrener Anwender und ähnlich sieht es auch bei unseren anderen Kollegen aus, jedenfalls wenn sie neu in die Abteilung hineinkommen. Was bei uns so das Anforderungsprofil ist, ist im Prinzip, dass man den technischen Entwicklungen gegenüber offen sein muss. Man sollte aber so viele Kenntnisse haben, dass man weiß, welche Fragen man stellen muss an die Polizei, die da technisch etwas besser aufgestellt ist. Und man sollte die Fähigkeit haben, die Antworten auf die Fragen dann auch zu verstehen oder aber die Teamfähigkeit besitzen, um die Antworten mit den Kollegen auseinander zu pflücken, bis man sie versteht. Es ist für uns durchaus häufig der Fall, dass wir mit Phänomenen konfrontiert werden, die wir gar nicht kennen. Dann geht es uns so wie jedem anderen auf der Straße auch. Wir müssen uns aus allen zur Verfügung stehenden Informationsquellen die erforderlichen Kenntnisse zusammensammeln. Das kann jenseits der eigentlichen Aktenbearbeitung breiten Raum in Anspruch nehmen. Also es gibt durchaus Fälle, wo man 2-3 Tage recherchiert, um sich mit einem Phänomen vertraut zu machen, bevor man auch nur eine einzige Verfügung in eine Akte schreibt. Deswegen sind wir auch nicht ganz so hoch frequentiert belastet mit Verfahren wie Kollegen aus anderen Abteilungen. Also das Fortbildung nimmt bei uns breiten Raum ein. Einmal durch diese autodidaktischen Maßnahmen, aber auch durch Schulung und durch häufigen Austausch mit anderen Dienststellen und Fachleuten. Also 1, 2, 3 Dienstreisen pro Jahr zählen bei uns zum Standard. Einfach um die Kompetenz und die Erfahrung anderswo abschöpfen zu können oder uns selbst auch einzubringen.
Kommt einem das nicht auch ab und zu absurd vor, wenn man quasi in diesen ganzen Bereichen herumrecherchiert, was irgendwie virtuell alles geht und welche Tricks und Kniffe wieder angewendet werden und dann darüber irgendwie brav in Word einen Vermerk schreibt und den in seine Papierakte heftet?
Naja, diese Frage tangiert jetzt zwei Bereiche. Einmal, wie zufrieden sind wir mit der IT-Ausstattung der Justiz? Andererseits, wie schwierig ist es im Internet, sich überhaupt zurechtzufinden und welche Chancen hat man bei den Ermittlungen? Also zunächst mal zur zweiten Frage, die für uns als Ermittler natürlich viel interessanter ist. Man muss den Willen haben und die Fähigkeit, sich damit abzufinden, dass das Ermitteln eines unbekannten Täters im Internet der seltenere Ausnahmefall ist. Also während man in anderen Bereichen meistens einen Täter auf dem Silbertablett präsentiert bekommt und gute Ermittlungsansätze hat, so muss man eben halt in der Internetkriminalität einfach immer einkalkulieren, dass man am Ende niemanden feststellen wird. Das hat vielfältige Gründe, fängt an mit den objektiv gegebenen Verschleierungsmöglichkeiten, wie VPN-Servern, Proxy-Servern, anonyme Registrierung irgendwelcher E-Mail-Accounts, Inanspruchnahme von Serverdienstleistungen etc. Ein Riesenproblem ist der Föderalismus, den wir in Deutschland haben, was bedeutet, dass alle möglichen Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften in den unterschiedlichen Bundesländern nebenher arbeiten und keinen Überblick über das Gesamtverfahren haben, weil natürlich die Geschädigten, die sich überall im Bundesgebiet verteilen können, jeder zu seiner eigenen Dienststelle rennt und dort innerhalb eines Bundeslandes ein Verfahren produziert, was die anderen nicht sehen können. Dann haben wir das Problem bei Internet- und Computerstrafsachen, dass die auch gern international angelegt ist. Das führt zwingend zur Erforderlichkeit von Rechtshilfe und die ist langwierig und die ist schwierig und nicht immer erfolgreich. Ich habe heute zum Beispiel die Auskunft bekommen auf die Frage, wie lange dauert es denn nach Indien? Antwort: 2 bis 3 Jahre. In 2 bis 3 Jahren kann ich so ein Verfahren aber, wie wir sagen, in die Tonne treten, weil sämtliche andere Spuren bis dahin nicht mehr existieren. Denn die Flüchtigkeit von Verkehrs- und Verbindungsdaten ist auch eins unserer Themen, was uns massiv als Hindernis im Weg steht. Viel erfolgreicher als Ermittlungsansätze sind da die Verfolgung von Zahlungswegen, ja, oder die Recherche im Internet, ob eine Person anderswo schon im anderen Kontext in Erscheinung getreten ist. Aber die rein technischen Spuren sind eher zu flüchtig, um sie im Wege der Rechtshilfe nachverfolgen zu können.
Verfolgung von Zahlungswegen bedeutet dann von der Bankverbindung, von einem Zahlungsfluss ausgehen und den dann quasi immer weiter zurückzutasten bis zum ursprünglichen Zahlenden.
Das kommt darauf an, über welche Zahlungswege wir hier sprechen. Also klassisch ist natürlich das angesprochene Verdichten von Konten über den guten alten Papierweg, Auskunftsersuchen an die bekannt gewordenen Banken, Beschaffung der Anmeldedaten, Beschaffung der Kontostaffeln, also Business as usual, wie es in allen anderen Kriminalitätsbereichen auch passiert. Legendär inzwischen ist ja der Zahlungsweg der Kryptowährung, der natürlich bei uns in der Cybercrime eine besondere Rolle spielt, aber der auch in andere Deliktsbereiche zwischenzeitlich ja gut eingesickert ist. Da müssen wir ganz andere Wege gehen. Das funktioniert meistens über die Rückverfolgung über bestimmte Tools zur Analyse der sogenannten Blockchain. Klassiker ist hier der Bitcoin. Und dann kann man nur hoffen, dass man am Ende der Transaktionskette dann eine Adresse bekommt von einer auskunftsfähigen und auskunftswilligen Stelle, die eben halt für den Täter die Dienstleistung des Tausches von Kryptowährungen, Echtwährungen abwickelt. Das ist dann das digitale Spiegelbild der Abbildung von der Verfolgung von Kontenverbindungen im normalen Bankverkehr. Nimmt bei uns breiten Raum ein übrigens.
Wenn viele der Ermittlungen gar nicht dazu führen, den Tatverdächtigen namhaft zu machen, ist dann jedenfalls die Sicherstellung von Geld oder von Kryptowährungen und so weiter zumindest ein Zwischenziel, dass man das quasi dann selbstständig macht und dann sagt, okay, wir wissen zwar nicht, wer derjenige ist, der dahinter steckt, den kriegen wir nicht dingfest gemacht, aber wir haben wenigstens Bitcoins in Höhe von so und so viel gesichert und das wenigstens wieder zurückgeführt.
Das ist ein wichtiges Ziel. Wir sind ja auch von Gesetzes wegen gehalten, alles zu sichern, was wir Straftaten zuordnen können. Das ist aber gerade im Bereich von Kryptowährungen zwar rechtlich problemlos möglich. Wir haben solche Sachen auch schon in Angriff genommen, teils mit Erfolg durchgezogen, teils ohne Erfolg. Den Erfolg muss man hier zweistufig definieren. Das erste ist ja immer, ich brauche eine gerichtliche Entscheidung, dass ich überhaupt diese Sicherung machen darf. Das kriegen wir in aller Regel noch relativ schnell und unproblematisch. Dann muss aber dieser Entscheid auch umgesetzt werden. Das heißt, hier schließt sich eine Kommunikationsphase zum meistens im Ausland sitzenden Dienstleister an und die nimmt Zeit in Anspruch und erfordert auch hohe Expertise bei den Menschen, die das vollziehen müssen. Und wir haben hier das Problem, dass die Konten bzw. Wallets auch blitzschnell leergeräumt sein können, wobei ich mit blitzschnell den Bereich Sekunden, Minuten und Stunden meine, weswegen es oft schwierig ist, eben halt Sicherungsanordnungen faktisch auch durchzusetzen. Aber natürlich sind wir interessiert an diesen Sicherungen, weil der Entzug der Tatbeute, denke ich, der wichtigste Zweck von Strafrecht sein muss, weil Straftaten gehören verhindert. Und die Wegnahme der Beute macht Straftaten sinnlos. Je öfter uns das gelingt, desto besser sind wir. Also wir versuchen es, wo wir es können, gar keine Frage.
Es ist ja insgesamt ein relativ dynamischer Kriminalitätsbereich, über den wir hier reden. Wie oft werdet ihr denn jetzt tatsächlich mit einem neuen Cybercrime-Phänomen konfrontiert, dass es dann wieder überhaupt erstmal diese 2-3 Tage, um das zu verstehen und zu durchdringen, erforderlich macht?
Also diese 2-3 Tage, die betreffen wirklich nur Ausnahmekonstellationen, die alle Jubeljahre mal anfallen. Der Wechsel der Deliktsbereiche, der ist bei uns so wellenartig. Mit Blick auf die Zeit seit 2015 würde ich mal grob schätzen, so alle 2 Jahre haben wir einen anderen Schwerpunkt. Ja. Zum Beispiel als Kryptowährung, als Zahlungsmittel aufkam, haben wir mehr oder minder die meisten oder fast alle Kryptoverfahren bearbeitet, weil Krypto eben eine Pilotkonstellation war. Irgendwann sickern aber bestimmte Geschäftsmodelle und Phänomene halt auch ins Allgemeinwissen ein und dann bearbeiten wir diese Phänomene nicht mehr in der Abteilung bei uns, sondern leisten nur noch im Bedarfsfall den anderen Kollegen im Hause Unterstützung, indem wir ihnen Auskünfte zur Rechtslage erteilen oder aus unserer Mustersammlung passende Anträge auf Beschlüsse etc. aushändigen, weil bei uns dann schon die nächste Sache ankommt. Zum Beispiel BTM hat uns auch mehrere Jahre ganz gut beschäftigt, nachdem wir gemerkt haben, dass der Handel sich komplett auf Telegram und andere Messenger-Dienste verlagert hat oder eben halt auf besagte Underground-Economy-Plattform. Also von Fall zu Fall angefangen haben wir mal mit einem Schwerpunkt für betrügerische Bestellung von Bahntickets. Da sind wir aber im Prinzip nur noch Verteilerstelle, außer wir haben wirklich mal einen Fall größerer organisierter Kriminalität, dann behalten wir sowas weiter. Aber so alle 2 Jahre kann man sagen, gibt es einen anderen Schwerpunkt. Die Täter und die Wirtschaft sind ja immer hoch kreativ. Ja, man muss sehr gut am Ball bleiben.
Wie kann denn aber so etwas, was so banal klingt wie die betrügerische Bestellung von Bahntickets, überhaupt jemals Cybercrime im engeren Sinne gewesen sein?
Das ist ja nicht notwendig, Cybercrime im engeren Sinne. Oft ist es eben halt auch Cybercrime im weiteren Sinn. Aber als die Sachen neu waren, waren sie halt eine Pilotkonstellation. Und da haben wir einige Verfahren in der Frühzeit unserer Abteilung, also 15, 16 ungefähr, noch selbst eingeleitet. Aber wir haben auch ältere übernommen, die von einem damals exklusiv zuständigen Kollegen unter dem Titel Cybercrime bearbeitet worden sind. Inzwischen, wie gesagt, nehmen wir da aber nur noch die Verteilungsaufgaben.
Was sind das denn für Konstellationen? Also was passiert denn da?
Also der Klassiker bei Bahnbetrug ist, dass Menschen sich die Kreditkartendaten anderer besorgen, entweder indem sie sie im Internet ankaufen oder selbst hacken. Und dann bieten sie auf Webseiten oder in Chatgruppen, oft in ethnisch geschlossenen Chatgruppen, eben halt den Ankauf von oder den Verkauf von verbilligten Bahntickets an. Dann gibt es jemand, der eine Zugverbindung braucht, der nimmt Kontakt zum Täter auf, bestellt eben eine Fahrt von A nach B am so und so vielten und der Täter bestellt die dann unter Verwendung der fremden Kreditkarten. Fremdes Konto wird belastet, aber ein Ticket wird generiert, das Ticket kriegt der Besteller und der kann dann fahren. Inzwischen gibt es ein paar Varianten noch dieses Phänomens, dass Tickets zurückgegeben und in Wertgutscheine umgenummert werden, die man dann in echtes Geld einlösen kann oder eben halt ein Lastschriftverfahren manipuliert wird. Das sind aber im Prinzip nur Unterschiede. Mieterfälle. Aber wenn die neu sind, nehmen wir die auch. Also wir nehmen also praktisch alles, was wir selbst nicht kennen, erstmal unter Wind.
Und den Ärger habe ich dann als der Bahnkunde, der dann irgendwie in der, mit dem falschen Fahrschein angetroffen wird? Oder werden die gesperrt? Oder?
Ich sag mal so, die Bahn kontrolliert nur wenig. Also wer so ein Ticket hat, kommt meistens damit im Zug durch. Es verhält sich auch so, dass nicht alle Ankäufer dieser Tickets auch ganz genau wissen, dass sie jetzt aus einer illegalen Quelle kaufen. Wir hatten Fälle, wo eine Webseite generiert wurde, die sah absolut professionell aus. Dann wurden irgendwelche Modalitäten von Rabattkonstellationen behauptet, die so ein Bahnkunde ja gar nicht durchschaut, weil ja das Preisgefüge der Bahn ja schon fast ein Studium erfordert, wenn man sie auf der offiziellen Bahnseite bestellt. Ja, man kriegt ja irre viele Varianten an Tickets angeboten, sodass man durchaus auch auf so ein ausgedachtes Angebot im Einzelfall reinfallen kann. Ja? Und den Schaden, den echten Schaden, hat meistens am Ende das Kreditkartenunternehmen bei der klassischen Konstellation mit den fremden Kreditkarten eben, weil natürlich der Kreditkarteninhaber, wenn er es merkt, der Belastung widerspricht und das Kreditkartenunternehmen dann eben halt die Zahlung stornieren muss. Ja, und der Besteller fährt für weniger Geld, als er normal bezahlen müsste. Und der Täter hat halt den Erlös für dieses Ticket. Ja, so funktioniert der Geldfluss sozusagen.
Aber dann explodieren doch regelmäßig in diesen Konstellationen die Verfahrenszahlen, oder? Ich habe doch irgendwie dann immer einen quasi, der das Portal betreibt. Und dann habe ich die ganzen Zwischenhändler, die ganzen Zulieferer von Kreditkartendaten und so weiter, die ganzen Leute, die die Daten irgendwo abgefischt haben und letztlich möglicherweise auch noch wegen Verdachts, zumindest der leichtfertigen Geldwäsche, die ganzen Leute, die diese Tickets gekauft haben.
Also die Praxis ist die, dass die Verfahren groß und dick sind, meistens aber nur in Bezug auf den Teil des Plattforms- oder Kanalbetreibers, also derjenigen Person, die die Tickets verkauft. Die Erwerber, da hatten wir noch keine Verfahren, die uns vorgelegt worden sind, oder besser, doch hatten wir, aber nur in geringer Anzahl, weil wir nicht bei jedem Käufer eines Tickets per se von Anfang an Bösgläubigkeit unterstellen können. Das geht nur in Einzelfallkonstellationen. Die Verfahren werden aber teilweise gar nicht bei uns vorgelegt, sondern bei anderen Staatsanwaltschaften, weil wenn zentral festgestellt wird, dass eben halt Menschen aus Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Berlin etc. eben halt bösgläubige Bestellungen vorgenommen haben, dann gehen diese Verfahren gleich polizeiseitig verteilt an die dortigen Zustände, an die dortigen Staatsanwaltschaften. Also bei uns in der Abteilung würden wir diese Bestellerfälle auch gar nicht bearbeiten, weil wir hier keine Pilotkonstellation hätten und wir hätten auch kein Pilotverfahren. Diese Dinge würden, wenn sie mir über den Schreibtisch liefen, gleich weitergegeben werden. Ob eben dann halt Geldwäsche oder ähnliches einschlägig ist, hängt vom Einzelfall ab. Manchmal ja, manchmal nein.
Wenn ich so höre, okay, wir haben keine Vorratsdatenspeicherung, gibt gerade wieder den nächsten Vorstoß vom Bundesinnenministerium, vom Bundesjustizministerium über Quick-Freeze-Lösungen und so weiter, wie man damit umgehen kann. Wenn ich von dem Föderalismusproblem höre, dass irgendwie da überhaupt schon quasi jedes Land, möglicherweise auch jede Dienststelle quasi ihre eigene Sache macht und dadurch irgendwie einfach ganz schwierig ist, einfach mal den Gesamtüberblick zu bekommen, was man ja auch vielleicht sogar noch pragmatischer lösen könnte, als irgendwie endlich mal die Einführung einer wirklich funktionierenden und EU-rechtskonformen Vorratsdatenspeicherung-Lösung. Das klingt doch irgendwie alles danach, als seien wir auf dem Dreirad hinterm Porsche her, oder?
Also wir sind auf dem Dreirad hinterm Porsche her, trösten uns mit dem Gedanken, dass Strafverfolgung per se ein Hinterherlaufen hinter der Tat und dem Täter ist. Aber der Abstand zwischen Täter und Verfolger ist im Bereich Internet aus Gründen, die ich ja vorhin schon kurz angesprochen habe, eben einfach mal groß. Ja, das müssen wir akzeptieren. Damit muss man als Ermittler umgehen können, weil es ja auch durchaus frustriert sein kann, wenn man eben halt genau weiß, der normale Ausgang ist eben die Nichtermittlung des Täters. Man wünscht sich als Staatsanwalt oder Polizeibeamter ja in der Regel ganz genau das Gegenteil. Was hier bei uns wirklich bisweilen zum sauren Magen führt, ist, dass eben halt auch Hindernisse da sind, die so nicht sein müssten. Ja, zum Beispiel diese föderalen Strukturen könnte man in ihren Problemen ja relativieren, indem eben einfach der Austausch der Behörden deutlich verbessert würde oder aber zentrale Zuständigkeit implementiert werden. Wir sprachen ja über Bahnticket. Merkwürdigerweise in diesem relativ alten Phänomen haben wir ja eine Zuständigkeit, die zentral ist. Das macht nämlich, weil die Bundesbahn Bundesbahn ist, die Bundespolizei. Und das bedeutet, dass dort ein besserer Überblick besteht. Wir können also dort schneller zusammengehörige Fallakten zusammenbringen, als es bei den anderen Konstellationen der Fall ist. Insbesondere in dem Bereich der Kapitalanlagebetrugsfälle ist das für uns ein Riesenproblem. Ja, es gibt unterschiedliche Dienststellen im Bundesgebiet, die das alle machen und keiner weiß vom anderen, ob der nicht bereits an dieser Plattform, also an dieser Internetseite dran ist, was erstmal den Blick verstellt auf die Frage, habe ich hier ein großes oder ein kleines Verfahren, und auch dazu führen kann, dass wir uns gegenseitig bei den Ermittlungen im Wege stehen. Also wenn jetzt zum Beispiel einer so eine Seite beschlagnahmen würde, der andere aber kurz vor dem Eindringen in ein Callcenter ist im Ausland, dann kommt da keine Freude auf. Wir arbeiten aber daran, dass das gemacht wird oder synchronisiert wird und die Abstimmung verbessert wird in dem Bereich. Vorratsdatenspeicherung ist eine Sache, die uns seit vielen Jahren ärgert, ja, weil der damit verbundene Grundrechtseingriff nach meiner Einschätzung, die alle Kollegen, die Cyber machen, auch teilen, objektiv betrachtet relativ gering ist. Die Eingriffsvoraussetzung aber sehr hoch und die Speicherdauer sehr niedrig. Man mag sich vorstellen, dass man in Deutschland seit 1875 unter niedrigen Voraussetzungen eine Durchsuchung durchziehen kann, mit der Folge, die Unterwäsche aus dem Schubfach zu ziehen, die Teppichfliesen rauszureißen etc. Aber das Nachfragen...
Das ist dann das, was in den Polizeiberichten steht, als es entstand durchsuchungsbedingte Unordnung.
Ja, wenn man damit vergleicht, die Eingriffsschwere, die gefühlte Eingriffsschwere einer Person, bei der man nachgefragt wurde, welche IP-Adresse sie zu welcher Zeit hatte, dann denke ich, wird man eigentlich objektiv berechtigt sagen dürfen und müssen, dass diese Vorratsdatenproblematik etwas oder deutlich geringer ist. Gleichwohl haben wir da aber deutlich geringere Möglichkeiten. Aus meiner Sicht, wie gesagt, unverständlich, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das der einzige Ansatz ist in vielen Fällen der Internetkriminalität im Bagatellbereich, mit dem man ohne viel personellen und technischen Aufwand Ermittlungserfolge erzielen könnte. Freilich nicht gegen die Profitäter, aber doch gegen die Vielzahl derer, die den simplen Bestell- oder eBay-Betrug begehen. Und die nehmen wir ja auch in Blick, diese Leute, und da müsste was gemacht werden. Also es bedarf einer gewissen Frustrationstoleranz bei der Verfolgung von Internetkriminalität. Wir werden aber auch durch die vielen interessanten Phänomene und diese zügigen Wechsel unserer Zuständigkeit durchaus entlohnt. Also ich möchte eigentlich die traditionelle Kriminalität nicht mehr anfassen. Ich bin hier sehr zufrieden mit dem, was ich tue.
Sehr schön. Wir machen noch zum Abschluss einen kurzen Verbraucherschutzblock.
Gut.
Also, was muss ich als unbedarfter Internetnutzer tun, damit meine Kreditkartendaten nicht missbraucht werden, damit nicht meine IP-Adresse irgendwo in einem Botnetz landet? Wie kann ich mich schützen?
Also ob die IP-Adresse in einem Botnetz landet, kann Ihnen eigentlich ziemlich egal sein. Denn wir haben ja dynamische IP-Adressen und der normale Nutzer kriegt alle Nase lang, also bei jeder neuen Verbindung des Routers mit dem Internet, eine neue.
Aber wer verbindet seinen Router regelmäßig neu mit dem Internet?
Das macht der Router in aller Regel einmal in der Nacht selbst wenn, okay. wenn Sie eine Flatrate haben. Ist nicht bei allen Anschlüssen so, zum Beispiel bei Internet über Kabel haben Sie meistens für mehrere Wochen dieselbe IP-Adresse. Da freut man sich dann übrigens auch als Ermittler drüber. Was die Kreditkartendaten angeht, da ist es schwierig, weil der Hack, dadurch ermöglicht wird, dass ein System eines Händlers oder eines Dienstleisters, bei dem Sie zum Zwecke der Zahlung Ihre Kreditkartendaten hinterlassen, der Angriffspunkt ist. So, ob die Kriminellen ihre Daten erlangen, hängt eben einfach davon ab, ob jetzt, sagen wir mal, ihr Vertragspartner seinen Rechner richtig sichert. Das können Sie in der Regel kaum beeinflussen. Man kann es etwas dadurch reduzieren, indem man sich einfach als Gast bei seinen Bestellungen einloggt oder aber, sagen wir mal, mit einem Zahlungsdienstleister wie PayPal bezahlt. Da muss man keine Kreditkarten hinterlassen. Also immer dann, wenn Ihre Daten gespeichert sind, sind Sie auf Wohl und Wehe den Sicherheitsmaßnahmen des Serverbetreibers ausgeliefert. Und was du jetzt noch nicht gefragt hattest, ist ja die Frage, wie schütze ich mich gegen Vermögensschäden?
Ja, wie schütze ich mich denn gegen Vermögensschäden?
Ja, hier ist der kompakteste, aber beste Rat, den ich erteilen kann, den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Und da gilt die Regel, was zu schön ist, um wahr zu sein, ist nicht wahr. Wenn ich also bei eBay ein besonders gutes Angebot bekomme, sagen wir mal Klassiker, neues Handy erscheint, ja, und das plötzlich ein Drittel unter Neupreis oder gar noch billiger bei knapper Verfügbarkeit am offiziellen Markt angeboten wird, ja, und dann Vorkasse verlangt wird, dann ist das ein ganz wichtiges Kriterium dafür, dass man mal davon ausgehen kann, dass mit mindestens 50%iger Wahrscheinlichkeit dahinter ein Fake steht. Ja? Genauso ist es bei Kapitalanlagen. Wenn Ihnen wenn euch eine Rendite versprochen wird, die deutlich über dem marktüblichen Zins liegt und dann auch risikolos sein soll, dann ist das meistens auch ein Fake. Wenn man dieser Regel folgt, dann denke ich, kann man schon 80% der betrügerischen Angriffe abwenden. Einfach den vernünftigen Menschenverstand walten lassen und sich vergegenwärtigen, dass niemand auf der Welt, auch nicht im Internet, etwas zu verschenken hat. Ja, damit ist dann schon alles getan. Daneben kommen dann natürlich noch die technischen Absicherungsmaßnahmen, um eben halt illegale Zugriffe auf den eigenen Rechner abwehren zu können. Dazu zählt natürlich vor allem, dass man Updates regelmäßig einspielt, ja, und dass man vielleicht auch bei der Hardware auf eine zeitgemäße Technik achtet, weil sonst die etwaige Virenschutzprogramme, die auch in der Regel empfehlenswert sind, eben halt den eigenen Rechner ausbremsen können. Also das sind so im Prinzip die zwei wichtigsten Sachen zur Kommunikation im World Wide Web. Im E-Mail-Verkehr sollte man berücksichtigen, nicht Links aus der E-Mail direkt anzuklicken, damit man nicht auf Phishing-Seiten landet zum Beispiel, sondern eben halt Bank, wenn die Kontakt aufnimmt, immer über die gewohnte Adresse im Browser anspringt. Und vor allen Dingen auch keine Anlagen in E-Mails öffnet, wenn man den Versender der E-Mail nicht kennt oder diese E-Mail nicht erwartet. Also da wird es ein bisschen schwierig technisch, das schaffen wir jetzt nicht in der Zeit, aber da ist auch Vorsicht geboten. Also im Bereich E-Mail-Anlagen und Öffnen von PDF-Dateien oder Exe-Dateien im schlimmsten Fall bei E-Mails. Also da muss man auch gucken.
Dann gönne ich mir als Schlusswort einfach noch den Hinweis, das, was du sehr freundlich als den gesunden Menschenverstand benutzend umschrieben hast, habe ich vor Jahren mal bei einer Fortbildung durch einen eBay-Mitarbeiter mit der kurzen Formel Gier frisst Hirn zusammengefasst bekommen.
Ja, das ist die etwas bodenständige Formulierung derselben Aussage. Ja. Bei den Anlagefällen muss man immer noch berücksichtigen, den Satz Angst und Gier sind die schlimmsten Faktoren, um sich selbst Schaden zuzufügen, das spielt eine Rolle, weil bisweilen bei den Kapitalanlagebetrugsfällen eben auch nochmal Geld gefordert wird, um verlorenes Geld zurückzuholen. Da kommt dann neben der Gier noch die Angst ins Spiel und da sollte man auch höchst vorsichtig sein, also niemals dem schlechten Geld noch gutes Geld hinterherzuwerfen. Das ist aber auch wieder ein breites Feld, was auch unsere Zeit sprengt.
Ich danke für das Gespräch.
Gerne.
Die Prozessbeteiligten.